Deutsch steht der Text, über den André predigen wird, in der Apostelgeschichte 2, 37 bis 47. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich möchte noch mit uns zusammen beten. Ja, Vater, danke für diesen Text, den du uns geschenkt hast. Und danke, dass wir uns heute hier versammeln können, um darüber nachzudenken. Ich danke dir einfach, dass du uns berühren willst und direkt ansprechen willst, egal wer wir sind, wo wir herkommen, was wir für einen Hintergrund haben, was wir heute gemacht haben. Danke einfach, dass du zu uns sprechen willst, direkt ganz persönlich zu jedem und jeder einzelnen Person heute hier. Das ist echt ein krasses Geschenk und da bin ich dir dankbar dafür. Und ich möchte dich bitten, dass du ja André segnest heute, ja, dass wirklich jeder Einzelne und jeder Einzelne berührt wird heute auf eine Art und Weise. Ich bin dir dankbar, dass du uns echt überraschen kannst und auch überrumpelst und unsere Erwartungen übertriffst mit dem, was du für uns vorhast. Das ist einfach mega cool und ich bitte dich, dass jetzt genau das passieren möge heute Nachmittag in der Predigt und darüber hinaus, wie wir ja darüber nachdenken, darüber sprechen, in Austausch kommen und das uns in die neue Woche begleitet. Amen.
Ich hatte vergangene Woche ein Gespräch mit einem Nachbarn, der im Gottesdienst war, im letzten Gottesdienst, wo wir die neue Predigtreihe über den Heiligen Geist begonnen haben. Und er ist so gut wie gar nicht in der Kirche, hat mit dem christlichen Glauben nichts zu tun. Und er hat mir ein bisschen Feedback gegeben, war ein super Gespräch. Er hat sich sehr willkommen geheißen, er hat es super gefunden. Aber er sagte: Aber eine Sache in der Predigt ist mir aufgefallen. Du hast am Anfang eine Frage gestellt, nämlich: Was war vor dem ersten Vers im ersten Buch Mose? Also was war, bevor Gott alles geschaffen hat? Und du hast diese Frage rausgehauen, aber du hast sie nicht richtig beantwortet. Bis zum Ende dachte ich, da kommt noch irgendwie die Antwort. Und ich habe darüber nachgedacht, ich war der Meinung, ich habe es beantwortet. Aber ich hole das jetzt mal ein bisschen nach. Nämlich passt das sehr gut zu dem, was wir heute uns angucken in der Predigt. Nämlich, was war vor der Schöpfung? Was war, bevor Gott das Universum gemacht hat? Da war nichts, gar nichts, außer Gott selbst, aber eine Sache gab es schon. Alle Dinge, die du siehst, alle Dinge, die du erlebst, alle Dinge, mit denen du zu tun hast in deinem Leben, hatten einen Anfang und werden auch ein Ende haben. Diese Dinge sind nicht ewig, sie haben nicht schon immer existiert, aber eine Sache war schon immer da, eine Sache wurde nicht geschaffen. Ja, wenn du Fußball spielen gehst, dann ist das wunderbar und die Emotionen sind da und es ist vielleicht toll, was Friedrich auch vorhin sagte, es sind schöne Erlebnisse, aber es gibt kein ewiges Fußballspiel. Irgendwann wirst du aufhören müssen und vielleicht dich auch darüber freuen. Es wird auch niemals eine ewige Tasse Kaffee geben, so sehr ich mir das wünsche. Ich gehe manchmal abends ins Bett, einfach nur, weil ich mich darauf freue, am nächsten Morgen wieder Kaffee trinken zu können. Ein Lagerfeuer wirst du auch niemals erleben, das ewig brennt. Aber wenn du diese Dinge in Gemeinschaft tust, wenn du diese Dinge mit Freunden tust, mit anderen Leuten zusammen tust, zusammen Fußball spielen, gemeinsam eine Kaffeetasse trinken, nicht die gleiche, sondern zusammen Kaffee trinken, am Tisch sitzen, miteinander reden, oder wenn du gemeinsam an einem Lagerfeuer sitzt mit guten Freunden, weißt du was? Dann nimmst du teil an etwas, das ewig ist, das immer schon existiert hat und immer existieren wird. Etwas, das nicht geschaffen wurde. Wovon spreche ich? Ich spreche von Liebe und von Gemeinschaft. Denn bevor Gott alle Dinge geschaffen hat, so wie uns die Bibel das sagt, war er da. Und die Bibel zeigt uns Gott auf eine ganz besondere Weise, nämlich als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Als Dreieinigkeit, wie wir Christen das nennen. Dass Gott einer ist und trotzdem Gemeinschaft ist. Dass Gott niemals, niemals, egal wie weit du nach hinten gehst, einsam war. Nie allein war. Weil er ist Gemeinschaft, er ist Liebe in sich selbst. Und das ist unheimlich wichtig für das christliche Weltbild, dass Gott dieser dreieinige Gott ist. Das heißt, Liebe und Gemeinschaft wurden nicht geschaffen. Das war da vor Genesis 1, Vers 1. Liebe und Gemeinschaft wurden nicht geschaffen. Ich setze noch einen drauf. Wir wurden geschaffen für Liebe und Gemeinschaft. Liebe und Gemeinschaft wurden nicht geschaffen, aber wir wurden für Liebe und Gemeinschaft geschaffen. Als Gott am Anfang Adam machte und der noch allein war, da sagt der Text immer wieder, es war gut, es war gut, es war gut, was Gott geschaffen hat. Alles, was er macht, ist perfekt. Und dann macht er den Menschen und auf einmal kommt etwas, was einen eigentlich wundert beim Lesen. Da heißt es auf einmal, es war nicht gut. Etwas ist nicht gut in dem, was Gott geschaffen hat. Wo ich früher immer das gelesen habe und dachte, was passiert hier? Gott kann doch nicht ein Universum schaffen und irgendwas ist falsch daran, irgendwas ist nicht perfekt daran. Hat er einen Fehler gemacht? Hat er ein schlechtes Universum geschaffen? Was ist hier los? Der Punkt ist der, es ist nicht gut, dass Adam alleine ist. Und was das heißen soll, ist, Adam ist perfekt geschaffen und seine Perfektion als Wesen, als Mensch ist genau darin begründet, dass er für Gemeinschaft geschaffen ist. Und solange es noch kein Gegenüber gibt, mit dem er diese Gemeinschaft leben kann und Liebe leben kann, ist es noch nicht gut. Es ist noch nicht perfekt, weil wir sind in unserem tiefsten Innern Gemeinschaftswesen. Und Gott schafft ein Gegenüber und schafft die erste Gemeinschaft der Menschen. Und das ist alles der Fall, weil Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, weil er dieser Gott ist, der immer schon in Ewigkeit in Gemeinschaft gelebt hat. Und das ist super, super, super wichtig. Und das hast du von mir sicherlich auch schon öfters gehört, wenn du mich predigen gehört hast. Aber das ist so wichtig, weil das ist der Grund, warum für uns Christen der Zentrum unseres Glaubens nicht etwa Macht ist. Ja, ein Gott, der groß ist und mächtig und Blitze schicken kann. Gott ist groß und er ist mächtig, aber das ist nicht das Zentrum unseres Glaubens. Unser Zentrum unseres Glaubens ist auch nicht Selbstverwirklichung, so wie vielleicht Gott aussehen würde, wenn wir uns heute ausdenken würden. Dass wir selbst im Zentrum stehen und Hauptsache du optimierst dich selbst oder kommst an das Ziel, was du hast in deinem Leben. Das ist nicht das Zentrum des christlichen Glaubens. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist schlicht und ergreifend Liebe. Und das ist einzigartig. Es gibt keine andere Religion, keine andere Weltanschauung, in der das so zementiert ist wie im christlichen Glauben, dass Gott Liebe ist und dass das Zentrum unseres Seins, worum wir uns drehen sollten, Liebe und Gemeinschaft sind. Das findest du nirgendwo anders. Jesus, als er gefragt wird, was ist das größte Gebot, hast du sicherlich schon mal gehört, was ist das wichtigste Gebot? Gibt er zwei. Er sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Er geht in die Vertikale und er geht in die Horizontale. Und er sagt, du brauchst Gemeinschaft mit Gott und du brauchst Gemeinschaft mit deinem Nächsten. Du musst Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Nach oben und zur Seite, nach außen. Das ist es, worum es geht. Wenn er zusammenfassen muss, worum der Glaube sich dreht, dann ist es das, Liebe und Gemeinschaft. Das ist das zentrale Motiv. Liebe und Gemeinschaft wurden nicht geschaffen, wir wurden aber für Liebe und Gemeinschaft geschaffen. Und ich setze jetzt noch einen drauf und darum geht's heute. Gott schafft eine neue Gemeinschaft von Menschen, die er in seine ewige Gemeinschaft aufnimmt. Gott schafft, ich sag's nochmal, eine Gemeinschaft von Menschen, die er in seine ewige Gemeinschaft, seine ewige Gemeinschaft ist er, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dieses Zusammenspiel, diese Einheit, die Gott hat in diesen drei Personen, die entscheidet sich, ich nehme eine Gruppe von Menschen in diese Gemeinschaft auf. Ich nehme euch in diese Gemeinschaft. Wir können Teil sein von dieser Einheit, von dieser Gemeinschaft, die Gott seit Ewigkeit hat. Und das ist tatsächlich meine persönliche Definition von Kirche. Du kannst systematische Theologien wälzen, ja, dicke Bücher, wo Leute erklären, was ist die Kirche. Und es ist super spannend. Und ich will nicht sagen, dass meine Definition die beste ist. Aber so definiere ich, was Kirche ist. Die Kirche ist die Gemeinschaft von Menschen, die teilnimmt an der Gemeinschaft Gottes. Ist die Gemeinschaft von Menschen auf diesem Planeten, die teilnimmt an der Gemeinschaft Gottes. Im Glaubensbekenntnis, im Apostolischen, ihr habt das in eurem Programmheft, könnt ihr gerne mal reingucken, später beim Abendmahl, ich weiß gar nicht, welche Seite. Da steht es drinne. Und das Glaubensbekenntnis 7, Dankeschön, Seite 7, wenn ihr gucken wollt. Das Glaubensbekenntnis, das beten so gut wie alle Christen auf der Welt. Ja, aus den verschiedensten Konfessionen. Und ist super zentral. Das Glaubensbekenntnis ist nicht einfach in Lehrsätzen formuliert. Das ist interessant. Vielleicht, wenn du es zum ersten Mal liest, wirkt das alles komisch und abstrakt. Das verstehe ich. Aber wenn du genau hinguckst, ist das nicht in dogmatischen Lehrsätzen formuliert. Tu dies, tu das nicht. Und das ist ein richtiges Verhalten oder das nicht. Oder das musst du alles machen, um mit Gott unterwegs zu sein. Nein, das Glaubensbekenntnis der Christen ist persönlich. Und was meine ich damit? Es ist auf Personen bezogen. Es dreht sich um die Person des Vaters, die Person des Sohnes und die Person des Heiligen Geistes. Seht ihr das in dieser Dreiteilung, die auch in dem Bekenntnis drin ist? Das ist bewusst so gehalten. Und am Ende kommt dieser Abschnitt mit ein paar christlichen Kernlehren. Also da kommt dann so ein paar Lehrsätze, die kommen am Ende rein. Aber die stehen unter der Überschrift Heiliger Geist. Ich lese es mal ganz kurz. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und was wir dort sehen, ist eine logische Kette. Zuerst wird Gott beschrieben. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Die drei Personen der Dreieinigkeit werden dort beschrieben. Und dann kommt am Ende der Heilige Geist. Und vom Heiligen Geist abgeleitet kommt die Kirche und davon abgeleitet kommt das Individuum. Wenn du genau hinguckst, die Vergebung der Sünden ist was sehr Persönliches. Ja, und das ist eine logische Kette, die bewusst so gewählt ist. Es geht nicht zuerst um dich persönlich als Individuum, sondern zuerst fängt es an mit Gott und dann redet es von der Gemeinschaft und dann kommt die persönliche Ebene. Nun, ich sage jetzt nicht damit, dass du als Individuum Gott egal bist, überhaupt nicht. Gott sieht dich und ist interessiert an dir. Aber der christliche Glaube ist im Kern einer, der aus einer Gemeinschaft entspringt. Das heißt nicht nur, dass du die Kirche brauchst, als wenn du diese logische Kette nimmst, ja Gott, Heiliger Geist, Kirche, du, dass jetzt die Kirche zwischen dir und Gott steht, das sage ich alles nicht und das sagt das Glaubensbekenntnis nicht. Aber für die Christen damals, die es geschrieben haben, war es undenkbar, dich als Christ zu denken, undenkbar zu denken. Naja, es war undenkbar, dass du als Individuum existierst ohne den Hinblick zur Gemeinschaft. Und wir, das ist auch so komisch, wenn du genau liest, von der Formulierung her steht da ja, ich glaube an den Heiligen Geist und an die heilige christliche Kirche. Das klingt so, als wenn wir an die Kirche glauben. Oder? Glaube ich an die Kirche, ist die Kirche das, was mich rettet, woran ich mein Vertrauen hänge und so. Nein, das ist nicht gemeint. Aber ich glaube an den Heiligen Geist und weil ich an den Heiligen Geist glaube, glaube ich auch an das, was die Kirche ist. Weil die Kirche ist nicht einfach ein Verein. Die Kirche ist eine geistliche Realität, die viel größer ist, als wir das alle ahnen. Und darum geht es heute. Der Heilige Geist und seine Kirche. Und das sind auch die beiden Punkte, siehst du auch im Programmheft. Der Heilige Geist und seine Kirche. Der Heilige Geist, lass uns das kurz angucken. Erstmal Kontext, woher kommt diese Unterteilung überhaupt? Warum steht die Kirche unter der Überschrift Heiliger Geist und warum habe ich diesen Text heute vorlesen lassen, um darüber zu reden? Ihr habt gesehen, in Vers 39 in Apostelgeschichte 2 heißt es, denn euch und euren Kindern geht diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Da ist von einer Verheißung die Rede. Man könnte auch sagen Versprechen. Also da ist Petrus, der Apostel, der redet mit einer großen Volksmenge und er sagt ihnen, hey, hier ist ein Versprechen, das sich erfüllt und das gilt euch. Welches Versprechen meint er? Was ist der Hintergrund von dieser ganzen Geschichte? Das bezieht sich auf das, was gerade in Kapitel 2 passiert ist. Aber bevor ich das erklären kann, muss ich erklären, was der große Kontext ist. Im Alten Testament, in der ganzen Geschichte der Bibel vorher, da gibt es immer wieder besondere Persönlichkeiten, wo Gott quasi reingreift, die nimmt und sagt, dir gebe ich meinen Heiligen Geist. Ja? Du bist jetzt besonders von mir befähigt, etwas zu tun. Propheten, Könige, zum Beispiel Mose, hast du vielleicht schon mal gehört, ja? Gott kommt zu ihm und gibt ihm seinen Heiligen Geist und Mose kann Wunder wirken. Der Heilige Geist zeigt sich durch ihn und er kann sprechen im Namen Gottes. Und es ist sehr spannend, im vierten Buch Mose, im vierten Buch Mose hat Mose so einen Moment, wo er ein bisschen frustriert ist und dann wünscht er sich, er sagt dann, ich wünschte alle im Volk hätten den Heiligen Geist. Ich wünschte, ich wäre nicht dieser eine Mittler zwischen Gott und dem Volk und ich hätte diesen speziellen Draht. Ich wünschte, alle hätten diesen Heiligen Geist. Ich wünschte, Gott würde in allen drin leben, nicht nur in einzelnen Personen. Super, super spannend. Und das zieht sich dann so durch die ganze Bibel. Dieses Thema kommt immer wieder auf, dass Gott auftaucht und zu einzelnen Personen kommt, aber so ein Versprechen sich andeutet. Und in Joel 2, es ist ein kleiner Prophet, da wird es dann sehr, sehr deutlich, da redet nämlich der Prophet von dem Tag des Herrn. Also dem Tag, wo der Messias kommt und wo alle Wünsche und Träume der Israeliten sich erfüllen. Und er bespricht das, was das bedeutet. Und er sagt dort in Joel 2, dass es ein Tag sein wird, wo der Heilige Geist herabkommt auf alle. Nicht nur auf einzelne Personen, sondern auf alle im Volk, auf Jung und Alt, auf Frau und Mann und auf alle. Und alle werden erleben, was es heißt, dass Gott mitten unter uns lebt. Dass etwas ganz Neues passieren soll, dass da das ganze Volk zu einer Gemeinschaft wird, in der Gott wohnt. Und jetzt, in die Zukunft gesprungen, zu Apostelgeschichte 2, was wir heute gehört haben, genau zu diesem Zeitpunkt ist das passiert. Apostelgeschichte 2 beschreibt, wie der Heilige Geist herabgekommen ist auf eine ganze Volksmenge und auf einmal alle ihn ganz persönlich erlebt haben, alle auf einmal Wunder erlebt haben und wussten, der Heilige Geist ist gerade gekommen. Es war nicht zu leugnen, dass Gott gerade herabgekommen ist und zwar auf das ganze Volk, was sich da versammelt hatte. Und Petrus erklärt jetzt, was dort passiert, weil alle sind verwirrt. Alle denken, das ist so krass, was wir hier gerade erleben, aber wir verstehen nicht, was hier gerade passiert. Und er erklärt das. Und ihr seht das auch in Vers 37 und 38, da fragen sie ihn jetzt, nachdem er das versucht hat zu erklären, was sollen wir jetzt machen? Okay, Gott ist gekommen, aber was sollen wir jetzt tun? Das muss ja irgendwie eine Folge haben, das Ganze. Und seine Antwort ist, ihr müsst euch bekehren, ihr müsst umkehren, Buße tun, ihr müsst umdrehen von eurem Weg. Weil Gott ruft euch in eine neue Gemeinschaft, in eine neue Beziehung und ihr müsst von dem Weg, auf dem ihr jetzt seid, umkehren und zu ihm zurückkommen. Er lädt euch ein, zurückzukommen. Und dann, was wird dann passieren? Und ihr alle werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist das Versprechen, von dem hier die Rede ist. Ihr alle werdet den Heiligen Geist empfangen. Was Petrus sagt ist, Jesus hat den Hahn aufgedreht im Himmel. Jesus ist gerade gestorben, auferstanden, war 40 Tage bei seinen Jüngern und ist jetzt in den Himmel gefahren. Und nachdem er in den Himmel gefahren ist, dreht er den Wasserhahn auf und der Heilige Geist fällt herab auf alle, die dort versammelt sind. Und er sagt, alles, was ihr tun müsst, um auch was davon zu bekommen, ist an Jesus glauben. Er ist derjenige, der diesen Hahn aufdreht. Er ist derjenige, der euch das Wasser quasi schenken kann, diese Gabe schenken kann. Also glaubt an ihn und ihr bekommt auch was davon ab. Das habe ich nicht abgedruckt, aber in Vers 32 im Kapitel 2 sagt er, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun zur rechten Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenden Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, so wie ihr seht und hört. Er sagt, Jesus ist erhöht, er sitzt im Himmel und er sitzt jetzt auf dem Thron. Wir können das nicht sehen. Wir können nicht sehen, wie er auf dem Thron sitzt. Aber als Beweis dafür, als Zusage, als Bestätigung, dass er wirklich den Platz auf dem Thron Gottes eingenommen hat, hat er den Heiligen Geist gesandt, als offenbares Zeichen, dass Gott ihn wirklich erhöht hat und dass das hier wirklich die Erfüllung ist von allen Dingen, die im Alten Testament gesagt wurden. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Das ist heute viel Theologie und so weiter, aber es ist super, super wichtig, wenn wir verstehen wollen, was wir hier eigentlich gerade machen, Freunde. Der Heilige Geist kommt herab als Bestätigung. Und das ist super spannend, wenn du genau hinguckst. Der Vater ist derjenige, der dem Sohn den Heiligen Geist gibt. Aber der Sohn ist derjenige, der die Autorität hat, den Heiligen Geist zu senden und auszugießen. Du siehst, wie Gott drei Personen ist, unterschiedlich. Und doch eins, alles, was sie tun, tun sie gemeinsam. Da ist keine Zwietracht, da ist kein Neid, da ist nichts. Da ist einfach nur Liebe und Zusammenarbeit in Gott. In Johannes gibt es mehrere Abschnitte, wo Jesus das selbst ankündigt, was hier passiert. Es gibt diese Stelle in Johannes 16, wo ich immer wieder drüber lache, weil er sagt zu seinen Jüngern, hey, ich werde gehen, aber es ist besser, dass ich gehe für euch. Ich weiß nicht, ob du die Stelle schon mal gelesen hast. Es ist besser, dass ich gehe, wo ich so denke, warte mal, Jesus, ich fände es schon besser, wenn du bleiben würdest. Also es wäre irgendwie alles einfacher. Wenn ich eine Frage habe, wo ich irgendwas nicht verstehe in der Bibel, ich kann einfach abends am Lagerfeuer sagen, Jesus, wie ist das? Kannst du mir das erklären? Das wäre eigentlich viel einfacher. Ja. Oder wenn ich auf einer Party bin und ne, der Wein geht aus oder das Bier geht aus, hey Jesus, alles easy. Es wäre so, so toll, wenn du da wärst. Oder mein Hund stirbt. Jesus, kannst du vorbeikommen? Jesus, komm vorbei. Er weckt den Hund wieder von den Toten auf. Mein Hund ist wieder da, wir umarmen uns. Das wäre toll. Und dann vielleicht meine Katze stirbt, wenn du eine Katze hast. Dann kommt Jesus vorbei und hilft dir, die Katze zu begraben. Also du hast in Jesus immer, sorry, hast immer jemanden da, der dir helfen kann. Warum soll es besser sein? Und er erklärt, es ist besser, dass ich gehe, weil ich dann den Heiligen Geist senden kann. Ich kann dann den Heiligen Geist senden. Was er meint ist, Gott, Jesus ist Gott, 100%. Jesus ist nicht Halbgott, Herkules oder sowas. Jesus ist Gott im Fleisch. Soll heißen, die volle Gottheit ist in diesem Menschen Jesus Christus. Aber er hat seine Gottheit, dass er Gott ist, nicht hinter sich gelassen oder aufgegeben oder sowas, sondern er hat die Menschlichkeit hinzugefügt. Er ist 100% Gott, 100% Mensch. Damit ist er aber auch an Orte und Zeiten gebunden. Ja, wenn er jetzt nur als Mensch hier auf der Erde rumläuft, dann kann er nicht von allen von uns sein und alle von uns lernen die ganze Zeit. Und deswegen, er geht in den Himmel und er sendet den Heiligen Geist und er sagt, es ist besser für euch, dass ich gehe, damit er kommt, weil der Heilige Geist wird nicht kommen nur zu einzelnen Leuten, zu ganz besonderen, wichtigen Leuten oder sowas, sondern wird kommen und einziehen bei jedem von euch. Und das ist besser. In Johannes 14, da sagt er, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, das ist der Heilige Geist, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Nämlich den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Super spannend. Er sagt, ich gehe und ich sende euch den anderen Tröster. Und dann widerspricht er sich und sagt, ich komme zu euch. Ihr seid keine Waisen. Ihr seht, Gott ist drei und er ist doch eins. Wir können das nicht verstehen, aber wenn der Heilige Geist in uns einzieht, in unser Herz kommt, ist Christus in uns, ist bei uns. Ich komme zu euch. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ihr seht, Gott lädt uns ein, Teil dieser ewigen Gemeinschaft zu sein. Ihr werdet erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch erredet davon, dass wir Teil werden von dieser ewigen Gemeinschaft Gottes. Und dann sagt er, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wenn der Heilige Geist herabkommt, dann nimmt Gott Wohnung bei dir. Er zieht ein. Was ich damit sagen will, ist ganz einfach. Die Kirche ist kein menschengemachter Club. Es ist nicht ein Verein, wo ein paar Dudes sich einfach irgendwann gesagt haben, Leute, lass uns mal hier diese Kirche gründen. Lass uns mal einen Verein gründen. Nein, der Heilige Geist kam herab und formte aus Menschen eine Gemeinschaft, in der Gott wohnt. Die Kirche ist die Gemeinschaft von Menschen, die Teil der Gemeinschaft Gottes ist. Das ist nichts Menschengemachtes. Das ist etwas, was uns eigentlich völlig wahnsinnig werden lassen muss, wie krass das ist, was hier passiert. Wenn der Heilige Geist herabkommt, ist das zugleich die Geburtsstunde der Kirche. Die Gemeinschaft von Menschen, die zur Gemeinschaft Gottes gehören, durch den Heiligen Geist. Er ist derjenige, der das möglich macht. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich seine Kirche. Es ist der Heilige Geist, an den wir glauben und durch den die Kirche wird. Aber es ist auch seine Kirche. Mit diesem Hintergrund verstehen wir nämlich, dass es Gott ist, der Heilige Geist ist, der seine Kirche baut und führt und sich um sie kümmert und sie anleitet und sie schützt und all diese Dinge. Ihr seht vielleicht in unserem Text in Vers 39 am Anfang und in Vers 47 am Ende, das ist fast wie so eine Klammer oder wie so ein Rahmen des Textes. Da heißt es, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und dann in Vers 47, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das überlesen wir vielleicht schnell, aber es wird zweimal gesagt in diesen kurzen Versen, ein paar Versen. Das heißt, es muss bedeutsam sein. Nämlich, es ist Gott, der hier hinzutut. Seht ihr das? Es ist Gott, der die Gemeinde wachsen lässt, der hinzutut und Leute hinzuruft. Das sind nicht die Christen, die losgehen und sich richtig abrackern und dadurch entsteht die Kirche. Nein, es ist aus Sicht der Bibel, es ist Gott derjenige, der diese Kirche baut. Nochmal, die Kirche ist nichts Menschengemachtes. Die Kirche ist in ihrem Wesen etwas Übernatürliches. Etwas, was wir uns nicht selbst ausdenken könnten. Und so war es immer. Gott hat immer schon zu allen Zeiten sein Ding gemacht in dieser Welt und hat sich dabei nicht von Menschen beratschlagen lassen, sondern er hat einen Plan gehabt. Abraham, ganz am Anfang an der Bibel, kennst du vielleicht, ist der Stammvater der Juden, der hat eines Tages dagestanden und gesagt, Gott, ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn du eine neue Gemeinschaft auf dieser Erde anfängst, wenn du ein neues Volk anfängst, das wäre richtig, richtig toll, Gott. Und weißt du was, ich würde sogar freiwillig der Stammvater dieses neuen Volkes sein. Also die Welt läuft gerade nicht so gut, fang doch mal neu an, schaff eine neue Gemeinschaft, ein neues Volk und ich bin freiwillig dabei. Nein, das ist nicht, was passiert ist. Ich habe gerade Unsinn erzählt. Gott kam zu Abraham, der wie vom Blitz geschlagen war, der überhaupt nicht verstanden hat, was los ist, und sagte ihm, Abraham, ich habe dich ausgewählt und ich werde mit dir anfangen und ich werde ein neues Volk auf diesem Planeten schaffen und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und dann geht es die ganze Zeit, wenn du die biblische Geschichte anguckst, die ganze Zeit so weiter. Mose als Jude in der Sklaverei in Ägypten, ja, die Juden waren in der Sklaverei, du hast die ganzen Disney-Filme gesehen. Was macht er? Er sagt, ich will meinem Volk helfen und er will sein Volk befreien und er schlägt einen Ägypter. Und Gott sagt, hey, nett, jetzt gehst du 40 Jahre in die Wüste. Und nach 40 Jahren sagt Gott, und jetzt werde ich dir zeigen, Mose, dass ich mein Volk befreien werde. Gott lässt sich nicht reinreden oder sich irgendwie pushen oder sonst was, sondern er ist derjenige, der hier die ganze Zeit aktiv ist. Das gleiche später, als sie einen König wählen wollen. Ja, die sagen, hey, wir wollen König. Gott sagt, nein, wollt ihr nicht, ist keine gute Idee. Die sagen, doch, wollen wir. Und dann sagt er, dann wählt euch einen aus. Die nehmen sich Saul. Er ist groß, er ist stark, er ist gut aussehend und er ist schlau und all das. Und er ist ein totaler Flop. Und dann sagt Gott, okay, jetzt werde ich einen König wählen. Nimmt den kleinsten Jungen aus der Familie, den Schwächsten, den, wo jeder dran vorbeigeht. Und er sagt, das wird euer König sein. Und ich werde ihm ein Königreich bauen, das niemals enden wird. Gott macht das die ganze Zeit, dass er sagt, ich baue mein Reich in dieser Kirche, niemand anders. David kommt zu ihm und sagt, ich will dir ein Haus bauen, Gott. Du sollst mitten unter uns wohnen, du sollst einen Tempel haben. Gott sagt, du baust mir keinen Tempel. Und dann geht er zu seinem Sohn Salomo und sagt, ich will, dass du mir einen Tempel baust. Es ist, als wenn Gott uns quasi immer wieder zeigen will, nicht ihr, sondern ich baue mein Reich auf dieser Erde. Und dann kommen wir zur Apostelgeschichte. Jesus ist in den Himmel gefahren, das ist der Kontext von dem Text hier heute. In Apostelgeschichte 1, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, er nimmt sie nochmal, bevor er geht, zusammen und sagt, hey Jungs, ich gehe jetzt, ihr müsst warten. Ihr sollt nichts tun. Wo ich mir denke, die Welt geht unter. Die Menschen wissen nichts davon, dass Jesus für sie gestorben ist und auferstanden ist, dass diese großartigen Dinge passiert sind. Und jeder muss das eigentlich wissen. Jeden Tag sterben Millionen Leute. Was heißt hier wartet? Es ist doch dringend, dass die Leute, dass die Jünger losgehen und allen davon erzählen. Und er sagt, wartet, ihr sollt nichts machen. Worauf sollen sie warten? Dass Gott kommt. Dass der Heilige Geist kommt. Gott ist derjenige, der seine Kirche baut. Und das zieht sich durch die ganze Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 5 kennt ihr vielleicht. Ananias und Sapphira, das sind zwei, die auch zur Kirche gehören. Und sie verkaufen ein Stück Land und nehmen das Geld und sagen der Kirche, wir spenden alles, was wir haben, der Kirche. Aber in Wirklichkeit haben sie nur einen Teil gespendet. Also was sie tun ist, sie wollen heiliger wirken, als sie in Wirklichkeit sind. Sie wollen einen Status, einen Prestige haben in der Kirche. Vielleicht denken sie sich, wäre cool, wenn sie angesehen werden, haben sie auch ein bisschen mehr Einfluss in der Kirche und so weiter. Aber sie wollen nicht wirklich heilig sein. Das heißt, es sind korrupte Leute. Das ist der ernste Hintergrund des Ganzen. Es sind korrupte Leute, die sich versuchen, hier irgendwie einen Status in der Kirche zu erarbeiten, auf korrupte Art und Weise. Und Petrus empfängt die beiden und die beiden fallen tot um. Und zu beiden sagt er, was Spannendes, er sagt ihnen nämlich, hey, also sie haben ja die Kirche belogen, aber er sagt, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Und dann in zwei Verse später sagt er, ihr habt Gott belogen. Also Gott ist der Heilige Geist, den ihr belogen habt. Wenn du die Kirche angreifst, aus Sicht von Petrus, dann hast du es mit Gott zu tun. Das ist super angsteinflößend irgendwie. Also wenn ich das lese, kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Du legst dich mit Gott an. Wow. Ich will damit jetzt keinem Angst machen. Ja, aber tatsächlich, ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört von einem Theologieprofessor D.A. Carson, den ich sehr schätze. Und er erzählt die Geschichte von seinem Theologieprofessor, das war schon Anfang des letzten Jahrhunderts, der eine kleine Kirche hatte, irgendwo in den USA, in einem kleinen Ort. Und das war wohl so, dass das die einzige Kirche war in diesem Ort. Und damals, in dieser Zeit, vor über fast 100 Jahren, da ging in so einem Ort in den USA jeder in die Kirche. Das heißt, dieser Pastor war der Kirche vom ganzen Ort. Das hieß aber auch, dass all die Geschäftsmänner und all die einflussreichen Leute der Stadt gleichzeitig auch Einfluss hatten in der Kirche. Und es hieß auch, dass in dieser Stadt, in dieser Kirche, in der er war, nicht wirklich die Leute geglaubt haben, was da passiert. Das war mehr so Tradition und man geht halt hin, weil alle gehen hin. Könnt ihr vielleicht verstehen. Ja. Und er erzählt, der Professor erzählt, er war als junger Pastor dorthin gerufen worden und er hat's gehasst. Weil egal, was er gemacht hat, die haben ihn gestoppt. Wenn irgendeiner von diesen Leuten, diesen reichen Geschäftsleuten, die einflussreich waren, zum Beispiel einfach ja, seine Frau betrogen hat und sich eine andere genommen hat und der Pastor was dazu sagen wollte und sagen wollte, hey, das machen wir eigentlich nicht, dann haben sie gesagt, hey, wir bezahlen dich dafür, dass du predigst und dass du Gottesdienste machst, das machst du toll, halt dich aus dem anderen Kram raus, wir leiten das, wir machen das. Und er konnte nichts tun. Es war tot, tot und tot, sagt er. Und dann hat er gebetet. Und er hat gebetet und gesagt, Gott, nimm mich hier weg. Ich will nicht mehr Pastor dieser Kirche sein. Es ist einfach nur ätzend. Ich kann nichts machen. Hol irgendjemanden her, der die Kraft hat, diese Leute zu überzeugen. Oder du musst was tun. In den nächsten 2 Monaten hat er 34 Beerdigungen gehabt. Und im Jahr darauf hat er 200 Taufen gehabt. Nun, ich erzähle das nicht, musst jetzt vorsichtig sein, damit du jetzt nach Hause gehst und dieses Gebet sprichst. Du könntest der Erste sein. Aber es ist Gottes Kirche. Es ist seine Kirche. Er baut sie, er führt sie, er schützt sie. Seit 2000 Jahren. Und so können wir durch die ganze Apostelgeschichte gehen. Wir haben nicht die Zeit dafür. Er ist die ganze Zeit dabei. Am Ende in der Offenbarung sehen wir, wenn ihr die Offenbarung liest, da gibt es die Schreiben an die Kirchen und da heißt es immer wieder, seht, hört, was der Geist Gottes den Gemeinden zu sagen hat. Und es ist auch Gott in der Offenbarung, der eine Gemeinde korrigiert, eine Kirche korrigiert und auch eine Kirche schließt. Auch das passiert. Kirchen laufen in die Irre und er schließt sie. Die Kirche ist nicht besonders, weil die Kirche besser wäre oder weil wir ganz besonders tolle Leute sind. Die Kirche ist besonders, weil sie das Werk des Heiligen Geistes ist. Das klingt verrückt, aber wenn ich dir einen Stift gebe und sag dir, hey, kauf mir den ab, dann denkst du vielleicht, ja gut, ich gebe dir 50 Cent dafür oder so, wenn du den Stift haben willst. Ist jetzt nicht dieser, ich verkaufe den Stift-Trick da aus den ganzen, ihr wisst schon, diese ganzen Filme. Na egal, einfach nur ein Beispiel. Aber wenn ich dir zeige, dass dieser Stift der Stift ist, mit dem Johann Sebastian Bach all seine Werke geschrieben hat, dann ist der auf einmal viel mehr wert, ja? Dieser Stift, okay? Ich weiß gar nicht, ob die Stifte benutzt haben, der wird wahrscheinlich einen Fehler gehabt haben, aber ist ja auch egal. Darum geht's jetzt nicht, du verstehst das Beispiel. Der Stift bekommt seinen Wert dadurch, wem er gehört. Die Kirche ist wertvoll, weil sie das Werk Gottes ist. Nicht, weil wir so besonders sind. Aber wie sieht so eine Kirche aus? Nochmal ganz, ganz kurz. Wir haben gehört, das ist Gottes Kirche, er baut seine Kirche, aber wie sieht so eine Kirche aus? Wir sehen hier in dem Text, wir werden jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber wir sehen hier ein paar Gewohnheiten. Das ist ein deskriptiver Text, soll heißen, er beschreibt uns etwas. Das ist keine Aufforderung, genauso müsst ihr das machen, genauso muss die Kirche aussehen. Es ist einfach eine Beschreibung. Aber ich glaube, wir sehen hier beschrieben ein paar Gewohnheiten, die eine gesunde Kirche ausmachen. Wenn ich dich morgen früh wecke und anfange, den ganzen Tag aufzuschreiben, was du so tust und was für Gewohnheiten du machst, werde ich eine Menge über dich rausfinden. Die Gewohnheiten, die wir haben, sagen uns etwas über die Person. Wenn du morgens aufstehst und das Erste, was du machst, ist in das Licht schauen, und dann meine ich nicht deine Bibel, sondern ich meine dein Handy und du fängst an, Doomscrolling zu machen und du fällst in die Tiefen des Internets. Wenn das deine Gewohnheit ist, jeden Morgen, dann hast du Seiten an dir, die ungesund sind. Sorry, das dir sagen zu müssen. Deine Gewohnheiten sind, zeigen, ob du gesund oder ungesund bist. Wir sehen hier die erste Kirche und wir sehen anhand ihrer Gewohnheiten, was eine gesunde Kirche ist. Und wir sehen hier, sie sind hingegeben für die Lehre der Apostel, für Gemeinschaft, für Brotbrechen und für Gebet. Das wird uns einfach gesagt. Und ich habe, wie gesagt, nicht die Zeit dafür, im Einzelnen darauf einzugehen. Aber Lehre der Apostel ist genau das, was wir jetzt gerade tun. Ich bin kein Apostel, überhaupt nicht. Aber wir predigen aus der Bibel. Und das ist die Lehre der Apostel. Ja, wir versammeln uns, um zu hören, was sagt Gott. Letztens habe ich mit einem Freund gesprochen, der im letzten Bibelkurs da war und ich habe ihm nur so beiläufig gesagt, wir machen bald wieder einen Bibelkurs. Und er sagte, wow, ja, ich bin dabei. Und ich war perplex, weil ich dachte, du hast den schon gemacht. Und ich meinte so, das ist exakt der gleiche Kurs, der ändert sich nicht. Ich bin faul, ich mache den gleichen Kurs nochmal. Und er sagte, ich bin dabei. Und ich war überrascht. Aber eine gesunde Kirche versammelt sich um das Wort Gottes und will hören, will gefüttert werden, will sehen, was sagt Gott uns, weil es ist seine Kirche, er muss sie leiten, er muss zu ihr reden. Und dann ist da Rede von Gemeinschaft, im Griechischen Koinonia, heißt nicht einfach nur Gemeinschaft, das heißt wörtlich Teilhabe. Aneinander teilhaben, das Leben miteinander teilen. Heute ist Kirche häufig ein Konsumgut. Ich gehe dahin zu einem Event und werde berieselt und ich frage mich, ist diese Kirche gut für mich? Stillt sie meine Interessen? Ist das mein? Also kriege ich was davon? Und ich will nicht sagen, dass es völlig unwichtig ist, ob du auch irgendwas zurückbekommst. Aber die Frage, die wir eigentlich stellen sollten, ist, ist das hier eine Kirche, wo ich mich reingeben kann? Wo ich teilhaben kann an der Gemeinschaft Gottes? Wo wir uns nicht voreinander verstecken, sondern wo wir unser Herz öffnen und unser Leben teilen miteinander? Das sollte vielmehr die Frage sein. Brot brechen, wir werden das gleich tun im Abendmahl. Und dann steht dort, sie waren eins im Gebet. Und ich erinnere mich gern zurück an das, was ich häufig die beste Zeit dieser Kirche nenne. Und ich will aufpassen, das so zu nennen, weil ich glaube tatsächlich, die beste Zeit ist noch vor uns. Und trotzdem, wenn ich die bisherigen Jahre mir angucke, die beste Zeit für mich persönlich war am Anfang, als wir so 15 bis 20 Leute waren, wo wir uns jeden Sonntagabend getroffen haben und einfach gebetet haben. Und für mich war das was ganz Besonderes. Jeden Sonntag waren alle da. Ich meine, wir waren nur 15, 20 Leute, aber die ganze Kirche war immer da. So das beste Treffen, was wir hatten. Und jeder hat nicht nur so, ja, meine Tante, ja, der Fußnagel ist eingewachsen, können wir für sie beten. Alles toll, ich habe deine Tante auch lieb. Das waren nicht solche Gebetsanliegen. Sonst waren Gebetsanliegen wie, ich habe diesen einen Freund und er braucht Jesus. Wie können wir was tun? Wie kann Gott an ihn ran? Ich weiß, der ist gerade an diesem Tiefpunkt seines Lebens, der braucht ihn einfach. Wie kann Gott an ihn ran? Lass uns für ihn beten. Das wird jedem ausgetauscht. Was macht Gott gerade in deinem Leben? Was tut Jesus gerade bei dir? Ich sehne mich nach einer Kirche, die eine Gemeinschaft von Menschen ist, die die Gemeinschaft von Gott teilt. Sehnst du dich auch danach, so eine Kirche zu erleben? Leute, um jetzt praktisch zum Ende zu kommen, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Es wäre jetzt falsch, wenn wir uns das angucken, was ist die Kirche, wie sieht die aus? Und uns dann die Frage stellen, wie können wir so eine Kirche werden, in Aktionismus zu verfallen. Es wäre das Falsche, an dieser Stelle jetzt zu sagen, wir haben jetzt einen Actionplan, wir machen diese drei Schritte und wir müssen uns alle anstrengen und dann werden wir so eine tolle Kirche. Es würde genau an dem vorbeigehen, an allem, was ich gerade gesagt habe. Die Kirche ist ein Wunder. Ist etwas Übernatürliches, was Gott tut, nicht was wir uns einfach ausdenken. In Johannes 15, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts im Griechischen ist ein spannendes Wort, was im Deutschen nichts bedeutet. Exakt das Gleiche wie im Deutschen. Ja. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Was das heißt ist, wenn wir eine Kirche sein wollen, so wie Gott sie sich vorstellt, dann beginnt es damit, dass wir abhängig sind von Gott. Abhängig von seinem Wirken, davon, dass er in uns etwas tut. Das machen wir nicht selbst, das macht der Heilige Geist. Und das heißt, die beste Anwendung für diese Predigt ist, wenn wir jetzt gemeinsam diesen Gott suchen und ihn anflehen, in uns das zu tun, was er seit 2000 Jahren tut und dass er seinen Heiligen Geist in uns wirken lässt, sodass wir tatsächlich eine Gemeinschaft von Menschen sind, die Teil der Gemeinschaft Gottes sind. Und ich will dich einfach bitten, dich einladen. Willst du mit mir gemeinsam verzweifelt zu Gott kommen und ihn anflehen, dass er dieses Werk unter uns tut? Wenn du das nicht glaubst, wenn du nicht mit diesem Gott unterwegs bist, fühle dich jetzt nicht irgendwie peinlich berührt. Du kannst das einfach an dir vorbeigehen lassen, ist alles okay. Aber wenn du diese Sehnsucht auch hast, dann steh doch mit mir auf und lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, du hast uns, deinen Sohn, gesandt, um dich zu offenbaren. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Und Jesus, du hast nicht nur dein Leben gelassen für uns, sondern hast uns deinen Heiligen Geist gesandt, damit du dich uns selbst gibst. Du lebst Gemeinschaft. Du lässt uns teilhaben an dir. Wir dürfen Teil dieser Gemeinschaft sein, die du seit Ewigkeiten hast. Wir dürfen Teil dieser Familie sein. Und Herr, wir preisen dich dafür. Und doch sehen wir uns und wir sehen all die Schwächen, all die Fehler, die wir haben. Und Herr, ich wünsche mir einfach, dass, und ich will dich bitten, Herr, dass du kommst und dass du etwas Übernatürliches tust hier. Herr, wir fragen dich nicht nach Wundern und Zeichen und all diesen Sachen, die nett sind. Wir bitten dich darum, dass du uns eine Liebe schenkst, die nicht von dieser Welt ist. Wir bitten dich darum, dass du einen Eifer schenkst für dein Wort, der nicht für diese Welt ist. Einen Hunger danach, dir zu begegnen und eine Gewissheit, dass du mitten unter uns bist. Darum will ich dich bitten, Herr. Ich bitte dich, vergib uns unseren Unglauben. Vergib uns unsere Furcht. Vergib uns unseren Stolz, dass wir denken, wir brauchen das alles nicht. Oder wir wissen das alles besser und wir schauen herab auf die Kirche, weil sie so viele Fehler hat. Ich bitte dich, vergib uns unseren Individualismus, unsere Selbstsucht, dass wir so einen Laden sehen, in dem wir uns bedienen. Es ist deine Kirche, Herr.
Ich bitte dich, bau deine Kirche, führ deine Kirche, leite deine Kirche. Komm herab zu uns und sei mitten unter uns, dass wir deine Gemeinschaft hier erleben. Danke, dass wir dich jetzt anbeten dürfen, dass wir jetzt heraufschauen dürfen zu dir. Ja, wir wollen wegschauen von uns und dem, was wir können und was wir leisten und was für eine tolle Kirche wir sein wollen und so weiter. Wir wollen aufschauen hin zu dir, weil von dir allein kommt unsere Hilfe. Amen.